Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, und wie heißt es so schön, Wissen ist Macht, und wie heißt es dann andersrum, nichts wissen macht auch nichts. Nein, Quatsch, wir wollen uns heute über noch mehr Wissen unterhalten. Nun werdet ihr als fleißige Podcast-Hörer sicherlich nicht darüber schimpfen wollen, dass ihr hier zu wenig Informationen bekommt. Immerhin sind wir jetzt bei 127 Folgen im fünften Jahr unserer Podcast-Reihe. Aber trotzdem stelle ich immer wieder fest, dass es immer noch nicht reicht. Wir haben ja gerade in der vorletzten Folge mit dem Niklas Bienhüls wieder gesprochen, mit dem ich jetzt mittlerweile gemeinsame Seminare anbiete. Das macht ja auch absolut Sinn, weil immer mehr Top-Verdiener gehen zu einem Steuergestalter und lassen sich dort auch die entsprechenden Vorteile aufzeigen. Aber auch das hat natürlich seinen Haken, weil wir mittlerweile feststellen, dass so mancher, der sich Steuergestalter nennt, zwar tolle steuerliche Wege, insbesondere in Richtung Investitionsabzugsbetrag anbieten kann, aber das Produkt nicht ordentlich hinbekommt. Die wissen zwar, dass mit Tiny House das irgendwie geht, und empfehlen irgendeine Firma, ohne es selbst geprüft zu haben. Da gibt es natürlich die ganz harten Fälle, dass der Steuerberater noch eine Firma über seine Frau laufen lässt und ihm gleich auch noch ein Tiny House mitverkauft. Da dürft ihr schon davon ausgehen, dass da etwas oberfaul ist. Allerdings merkt man es ja nicht rechtzeitig. Der beste Fall ist, man hat einfach investiert und der Steuerberater hat das nicht mal kapiert, dass man das nicht auf jedes Grundstück stellen darf und dass man eine Baugenehmigung braucht und dass es dann eine Immobilie ist. Wenn es richtig schlimm kommt, wird es erstmal ein paar Jahre laufen und dann kommt in 5 Jahren eine Betriebsprüfung und dann fliegt einem das Ding um die Ohren. Das heißt also, dass das gesamte Geschäft dann rückabgewickelt wird und obendrein die rückgezahlten Steuern aus dem Vorjahr über den IAB auch noch mit Zinsen zurückgezahlt werden müssen. Dann habe ich vielleicht noch eine Finanzierung aufgenommen, weil der Steuergestalter sagte, pass auf, die 20% Eigenkapital, die holst du dir über die Steuerrückzahlung und den Rest holst du dir von der Bank und dann hast du zweimal OPM, Other People's Money. Und wenn das ganze Geschäft rückabgewickelt wird, weil der Betriebsprüfer gesagt hat, das funktioniert so nicht, das ist nicht sauber, dann habe ich auch noch eine Finanzierung mit Kosten am Apparat, die ich nicht steuerlich geltend machen kann. Nur was heißt denn das in letzter Konsequenz, wenn in 5 Jahren das ganze Geschäft rückabgewickelt werden muss, der Steuerberater vielleicht den richtigen Weg gezeigt hat, aber ein Produkt empfohlen hat, das nicht funktioniert? Wen kann ich dann für diesen Schaden in die Haftung nehmen? Habt ihr die Beratungsempfehlung für dieses spezielle Produkt wirklich vom Steuergestalter, vom Steuerberater schriftlich bekommen? Und hat er euch obendrein bestätigt, dass er dieses Produkt ernsthaft geprüft hat? Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann habt ihr einen Schaden, auf dem ihr auch wirklich alleine sitzen bleibt. Und tatsächlich sind die Fallstricke manchmal so offensichtlich, dass jeder das sofort erkennen kann, der sich ein bisschen mit der Fachmaterie beschäftigt hat. Der Tatbestand der Immobilie ist gegeben, wenn ich ein baugenehmigungspflichtiges Gebäude habe, also heißt Anschlusspflicht habe und damit eine feste Verbindung im Erdreich haben muss. Dann wird es richtig heiß, dem Betriebsprüfer zu erklären, sieht aus wie eine Immobilie, wird genutzt wie eine Immobilie, aber ist keine Immobilie. Auch das Problem der wechselnden Kundschaft kann elementar sein. Habe ich einen Produktanbieter, der sagt, ich vermarkte dir dein Tiny House und du bekommst jeden Monat ein festes Salär, Rest übernehme ich, du hast keine Sorgen. Wenn ich aber ein festes Salär von dem organisierenden Unternehmen bekomme, habe ich nur einen einzigen Kunden und keine wechselnde Kundschaft. Nur sagen wir es ganz deutlich, kaum ein Investor, der sich nicht ernsthaft tiefgreifend damit beschäftigt hat, kommt auf solche Hintergedanken und stellt fest, ach, das geht ja gar nicht. Da vertraut man logischerweise, selbstredend, auch dem Steuerberater bzw. Steuergestalter. Also kann die logische Konsequenz nur heißen, bitte macht auch mit dem Steuerberater alles schriftlich. Es gilt der Grundsatz, ein Berater hat ein Beratungsprotokoll zu erstellen und dieses auch zu unterschreiben. Ja, ich weiß, der eine oder andere wird jetzt sagen, ach, das habe ich noch nie gemacht, der Steuerberater, den frage ich mal und er antwortet und das macht er so mündlich. Nein, ein Berater hat pflichtgemäß ein Beratungsprotokoll zu erstellen und dieses zu unterschreiben. Das geht bereits beim kleinen Versicherungsfachmann an der Ecke los, wenn ich eine billige Hausrat haben will. Der ist auch gesetzlich verpflichtet, ein Beratungsprotokoll zu erstellen. Und das gilt natürlich logischerweise für jeden Unternehmensberater und auch für jeden Steuerberater. Ja, und ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ach, und wenn der böse wird, da frage ich ihn lieber gar nicht erst nach schriftlichem Protokoll. Ja, dann fährst du eben eigenes volles Risiko, egal was er dir erzählt hat. Das muss also jeder für sich selbst entscheiden, auf welchem Sicherheitsniveau er gerne investieren möchte. Das kann natürlich so weit gehen, wie wir es mit dem Steuerberater Felix Lorang von der Steuerkanzlei FLS Tax aus Frankfurt organisiert haben. Der Felix Lorang und sein Kollege Leon Soffner haben sich hingesetzt, Tage und Wochen lang, und haben ein Steuerrechtsgutachten mit über 40 Seiten erstellt. Und er organisiert das so, dass man bei dem einen Beratungsauftrag abgeben kann für die Implementierung eines Tiny House Investments im Rahmen eines Investitionsabzugsbetrages. Der Felix Lorang gibt dann persönliche, individuelle Handlungsempfehlungen, gibt die schriftlich und zusätzlich auch das Steuerrechtsgutachten in schriftlicher Form. Das gibt man logischerweise nicht ans Finanzamt weiter. Es gilt der alte Grundsatz, gehe nur zum Kaiser, wenn du gerufen wirst. Das legt man sich dann in die Schublade, und wenn die Betriebsprüfung kommt, setzt man sich mit seinem Steuerberater zusammen, klärt das ab, welche Fragen der Prüfer hat und welche Antworten man aus dem Rechtsgutachten ermittelt. So ein Beratungsauftrag kostet dann aktuell 1250 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, die obendrein natürlich auch geschäftlich abgesetzt werden können. Und bitte, was die preisliche Größenordnung angeht, das ist bei einem Tiny House Investment von 100.000 Euro gerade mal 1% des Investments als Rechtssicherheit. Also einer guten Beratung, die kompetent und schriftlich ist, sollte man also in jedem Falle nicht sparen. Doch auch so ein Beratungsauftrag heißt noch lange nicht, dass man damit sich einfach dann begnügen kann und selber nichts mehr machen muss. Immerhin muss man für so ein Investment eine Firma gründen, und das heißt, auch der Angestellte wird zum Selbstständigen und er muss wissen, was er da tut. Also kommt ihr auch beim Steuerberater Felix Lorang nicht darum herum, dass ihr euch selbst informieren müsst. Aber immerhin weiß der Felix Lorang genauestens, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Das kann nicht jeder Steuerberater und Steuergestalter von sich behaupten. Und wenn ich dann als weiteres Beispiel Niklas Bienhüls erwähnen darf, mit dem ich ja mittlerweile gemeinsame Seminare anbiete, haben wir noch eine weitere spannende Qualität. Der sagt sich jetzt ganz locker, ich berate meine Mandanten Richtung Steuerrecht, und dann hört euch bitte den Pedersen an, damit er euch das Produkt erklärt, damit ihr beides vernünftig auf die Reihe bekommt. So, und wenn es bei euch um ein konkretes, insbesondere gewerbliches Investment von sechsstelligen Beträgen geht, dann reicht es auch nicht aus, dass ihr euch alle Podcasts von mir anhört, dann habt ihr die einzelnen Schnipsel, aber die Gesamtheit noch nicht. Ja, und deshalb sprechen wir heute über meine höchstpersönliche Webinarreihe mit der Überschrift Tiny Houses als steueroptimiertes Investment. Das habt ihr regelmäßig schon mal nebenbei gehört, aber noch nie in kompletter Fülle. Und das wollen wir heute nachholen. Worum geht es also konkret? Vor etwas mehr als 2 Jahren habe ich angefangen, ein Webinar von ca. 90 Minuten Dauer anzubieten, um dieses Thema meinen Interessenten näher zu bringen. Und weil Webinare natürlich den Vorteil haben, dass sie live laufen und damit auch live Fragen gestellt werden können, die beantwortet müssen, wurde es dann länger und länger und länger. Es kamen noch mehr Fragen, und ich habe dann das zweite Webinar aufgelegt. Aber auch das reichte nicht. Es kam das dritte, vierte, fünfte, sechste und mittlerweile insgesamt 7 Webinare, die eine komplette Webinarreihe ausmachen. Insgesamt umfassen sie fast 12 Stunden Tiefenwissen, und das nur für ein einzelnes Investment in ein Tiny House. Ja, und alles fing natürlich mit dem Thema Steuern an, weil es ist die große Motivation von so manchem, der im Spitzensteuersatz hängt, dass er sagt, ich möchte irgendwas hier regeln. Also behandle ich im ersten Webinarteil natürlich die allgemeinen steuerrechtlichen Grundlagen. Und viele meiner Teilnehmer, und es sind ja mittlerweile Hunderte in diesen 2 Jahren geworden, haben dann sich erstmal gesagt, ja, das reicht mir, ich weiß, wie es geht. Doch dann kommen die nächsten Fragen auf. Ja, ich habe ein Baugrundstück, da passen bestimmt 3, 4, 5 Tiny Houses drauf, da kann ich etwas anfangen. Und meine Reaktion ist sofort, Augenblick, Baugrundstück heißt Baugenehmigung, Anschlusspflicht, damit ist es keine Mobilie mehr, kein bewegliches Wirtschaftsgut, sondern eine Immobilie. Also lass uns unbedingt darüber sprechen, auf welchen Grundstücken ein Tiny House in Form eines beweglichen Wirtschaftsgutes überhaupt aufgestellt werden kann, damit es vernünftig funktioniert. Und damit haben wir schon das zweite Webinar dabei, nämlich die Überschrift Jetzt kommen die Rolling Resorts. Da erkläre ich das ganz genau. Wie funktioniert das in Deutschland? Ist es überhaupt möglich, im Ausland das hinzubekommen? Und was ist eigentlich mit den Golfclubs los, die ich jetzt mittlerweile auch thematisiert habe? So, und dafür brauche ich auch bummelig 1,5 Stunden, bis ich eure Fragen auch zu eurer Zufriedenheit beantwortet habe. Damit haben wir bereits 3 Stunden Grundlagenwissen hinter uns und wir sind noch lange nicht durch. Jetzt kommt die Frage, welches Tiny House kann ich denn dafür einsetzen und welches nicht? Das teile ich übrigens in 2 Webinare auf. Erstmal sage ich Tiny House, das Produkt, da zeige ich auf, welches Hightech-Produkt das wirklich ist. Es gilt dabei, Tiny House ist noch lange nicht Tiny House. Wir sprechen hier über einen Hybriden, der auf der einen Seite ein baugenehmigungsfähiges Energieeffizienzwohnhaus ist und auf der anderen Seite ein straßenzugelassener Pkw-Wohnanhänger. Das ist ja immer die Besonderheit, dass viele sagen, ja, es hat ja Räder, also kann ich überall parken und wohnen. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, weil ich kann ja nicht das Baurecht mit dem Straßenverkehrsrecht aushebeln, nur weil es Räder hat. Aber damit nicht genug. Diese Kombination zwischen Immobilie und Mobil ist eine so komplexe Version, weil ich nicht nur Baurecht, sondern Straßenverkehrsrecht gleichzeitig berücksichtigen muss. Und wir sprechen ja auch nicht über irgendein kleines Gartenhaus, das ich privat zum Kaffeekränzchen nutzen will. Ich will es gewerblich vermieten. Da habe ich haftungstechnische Probleme, die ich auch noch berücksichtigen muss. Also behandeln wir im 3. Webinar-Teil das Produkt mit allen Details. Dämmung, Heizung, Mobilität, Anschlüsse und so weiter und so weiter. So, und damit hätten wir innerhalb von 3 Webinaren zu je 1,5 Stunden schon mal die absoluten Grundlagen zusammengesammelt. Einerseits das Thema Steuern, dann die Grundstücksfrage und die Produktfrage geklärt. Das sind also die 3 wichtigsten Themen, mit denen ich mich unbedingt beschäftigen muss, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Ich investiere in Tiny Houses oder ich lasse es lieber. So, nun sprach ich ja von 7 Webinarteilen, 3 haben wir abgehakt. Was kommt denn jetzt noch? Naja, eigentlich fehlt ja das Elementare, nämlich das Thema Rendite. Viele, die steueroptimierte Investments tätigen wollen, vergessen, dass das Wichtigste eigentlich erstmal die Wirtschaftlichkeit ist und das Thema Steuern erst halt danach kommt. Aber wie so oft ist das Thema Steuern erstmal die Einstiegsdroge und dann denkt man ein bisschen nach und sagt, okay, die Rendite wäre ja auch ganz vorteilhaft. Oder nein, andersherum, es muss das vorrangige Thema sein. Hier entwickelt sich die Schwierigkeit bei Tiny Houses, denn viele glauben, nur weil man ein kleines Haus vermietet, könnte man gleich wirtschaftlich arbeiten. Und das ist nicht der Fall. Das Grundproblem bei Tiny Houses ist, dass sie relativ viel Grundstück benötigen. Wohlgemerkt, nicht absolut. Das reicht vielleicht 150, 200, 250 Quadratmeter. Aber relativ zur Größe des Hauses ist das Grundstück zu groß. Das heißt also, das Grundstück selbst beeinflusst die Rentabilität massiv. Und das ist das Problem. Deswegen rechnen sich Tiny House als Dauervermietung in der Regel gar nicht. Dann sucht man sich günstige Grundstücke und da kommen natürlich dann Campingplätze auf den Plan. Da kommen dann regelmäßig Campingplatzbetreiber auf den Plan, dass sie neben die Plastikbombe auch noch Tiny Houses, egal ob das Polendampf oder sonstige Dinger sind, einfach daneben stellt. Das Ergebnis ist, dass die Rentabilität miserabel ist, weil man die Zielgruppenanalyse nicht vernünftig vorgenommen hat. Während Campingplätze üblicherweise für Familien mit Grillen, Spaß, Urlaub, Party und so weiter verbunden sind, hat das mit Tiny House genau das Gegenteil als Effekt. Die sind eher für Singles und Pärchen im reiferen Alter, die eher Ruhe haben wollen. Das heißt, die Rendite ist ausdrücklich vom gesamten Umfeld abhängig. Also gehen wir im 4. Webinar konsequent auf das Thema Rendite ein. Und weil bei diesem Thema sehr, sehr viele Anbieter und Hersteller schummeln, was das Zeugs hält, müssen wir natürlich die fixen Kosten behandeln und die Variablen, ganz wichtig, die fixen sind nicht die, die fix abhauen, sondern ständig wiederkehren. Hier sind auch die Investitionen zu planen und hier sind natürlich auch die Umsätze zu planen. Dafür habe ich im Laufe der letzten Monate und Jahre einen ganz speziellen Renditerechner ganz genau für Tiny Houses entwickelt, den wir dabei durcharbeiten. So, damit hätten wir das 4. Webinar, damit sind wir schon bei 6 Stunden Fachwissen und wir sind noch nicht bei der Umsetzung. Und bei der Rendite haben wir sofort die Überleitung zum nächsten Thema. Denn bei der Rendite können wir 2 Dinge grundsätzlich voneinander unterscheiden, die Gesamtkapitalrentabilität und die Eigenkapitalrentabilität. Was heißt das schon wieder? Die Gesamtkapitalrentabilität zeigt dabei auf, wie die Rendite des gesamten eingesetzten Kapitals ist. Also, das Tiny House kostet beispielhaft 100.000 Euro und wie viel Rendite bekomme ich? Wenn ich dann 5% Rendite bekomme, sind es 5.000 Euro, fertig. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte einen Teil dieser 100.000 Euro als Kredit, als Finanzierung aufnehmen, verändert sich die Situation. Jetzt sagen wir einmal, von den 100.000 werde ich 80.000 als Kredit aufnehmen. Lieschen Müller von der Ecke sagt, oh, ich will keinen Kredit aufnehmen. Der Profi, der Kaufmann sagt, Augenblick mal, das kann spannend werden. Weil bei 100.000 Investitionen, 80.000 Finanzierung investiere ich selbst ja nur an eigenem Kapital 20.000 Euro. Wenn jetzt die Zinsen günstiger sind als die Gesamtrendite, dann heißt das, ich verdiene Geld mit fremder Leute finanziertem Geld. Und daraus ermittle ich jetzt meine Rentabilität auf mein eingesetztes Kapital von nur 20.000 Euro. Daraus entsteht ein sogenannter Hebel für mein eingesetztes Kapital. Und aus den 5% Gesamtkapitalrentabilität kann durchaus dann 10, 15, 20, 25% Eigenkapitalrentabilität werden. Um das aber zu erreichen, benötige ich eine passende Finanzierung. Also Webinar Nummer 5, Finanzierung. Nur wenn ich einfach mal zu meiner Hausbank gehe oder zu irgendeiner anderen Bank und sage, ich möchte ein Tiny House finanzieren, dann habe ich ein Problem. Nahezu jede Bank wird sagen, oh, das interpretiere ich mal, das könnte ein Wohnwagen sein, das könnte ein Bauwagen sein, ich weiß auch nicht, was es ist, und das wird dann alles dann schön durcheinander gewürfelt. Also müssen wir erstmal darüber sprechen, wie das Wording bei der Bank ist, damit die mich überhaupt verstehen. Es gilt also, das Wording richtig einzusetzen. Darüber habe ich übrigens auch schon einen Podcast gemacht, den ihr euch auch nochmal anhören solltet. Aber was für eine Finanzierung benötige ich jetzt eigentlich? Eine Hypothekenfinanzierung kann ich ja nicht nehmen, weil ich ja kein Baugrundstück habe, das ich dann also Grundschuld besichern kann. Das funktioniert ja nicht, weil ich keine Immobilie haben will. Die nächste Frage, die sich stellt, ist, bekomme ich eine private Finanzierung oder eine gewerbliche Finanzierung? Der Banker reagiert sofort bei gewerblicher Finanzierung sehr nervös, weil er viel, viel mehr an Bedingungen gesetzlicherseits erfüllen muss. Und das schlägt sich natürlich auf der schlechteren Rendite wieder und natürlich auf dem höheren Eigenkapitaleinsatz. Eine private Finanzierung geht durchaus, aber dann muss ich auch innerlich verstehen, dass ich es trotzdem gewerblich absetzen kann. Also müssen wir über die Gesellschaftsform sprechen. Ist es ein Einzelunternehmen, ist es eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft? Und benötige ich wirklich grundsätzlich das, was so einige Steuerberater empfehlen, als GmbH und Co. KG, wo ich zwei Firmen habe und zweimal Kosten habe pro Jahr, ist das wirklich erforderlich? Also gehört erstmal die Frage zur Rechtsform, ausdrücklich zur Finanzierung, und das behandeln wir im 5. Webinar. Doch damit sind wir noch nicht am Ende unserer fachlichen Grundlagenausbildung. Spätestens nach diesem 5. Webinar kommt die Frage, sag mal, ist die Rendite nicht auch davon abhängig, wie hoch die Investition in Wahrheit ist? So ein gewerblich nutzbares Tiny House ist ja ganz schön teuer. Gibt es nicht billigere am Markt, mit denen man das Gleiche machen könnte? Und die Initialzündung für Webinar Nummer 6 hat mir ein freundliches Ehepaar aus dem Süden Deutschlands gebracht, die mich einmal anriefen und mir Folgendes dann sagten. Also Herr Petersen, Ihr Konzept mag ja super und toll sein, aber jetzt haben wir gesehen, dass wir in Polen ein vergleichbares Tiny House 30.000 Euro billiger bekommen. Wenn Sie also auch für diesen Preis verkaufen, kaufen wir bei Ihnen. Und meine Antwort war relativ klar. Wenn Sie 3 Häuser kaufen, bekommen Sie von mir 3% Rabatt. Wenn Sie 5 kaufen, 5%. Und wenn Sie 10 Häuser kaufen, kriegen Sie 8% Rabatt und keinen Cent mehr. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich entwickle ein Webinar Nummer 6, und zwar zum Thema Checkliste Tiny House Kauf. Da zeige ich Ihnen auf, was so ein Tiny House in gewerblicher Nutzart wirklich alles können und erfüllen muss. Und ich zeige Ihnen auf, welchen Fusch und welche Baufehler teilweise am Markt angeboten werden, die Sie als Laie kaum erkennen können und nachher hereinfallen. Ich liste Ihnen alle Bauunterlagen auf, alle straßenverkehrsrechtlichen Unterlagen, damit Sie rechtlich sauber durchkommen. Allein so eine Kleinigkeit, Flucht- und Rettungswege planen, was Sie aus jedem Hotelzimmer kennen, hat das der andere Anbieter, ja oder nein? Gibt es überhaupt einen Flucht- und Rettungsweg, der groß genug ist, damit er die gesetzlichen Bedingungen erfüllt? Allein ein Plan an der Wand hilft ja gar nicht. Wenn da etwas passieren sollte und obendrein auch noch Personenschäden aufkommen, dann kann ich Ihnen nur eine Empfehlung geben. Sparen Sie sich alle Versicherungen von Hausversicherung, also Gebäudeversicherung und Feuerversicherung. Die zahlen dann sowieso nicht. Das Haus ist über die Straße transportiert worden. Erschütterungen nicht über ein paar Sekunden wie bei einem normalen Erdbeben, sondern stundenlang. Hält es das überhaupt aus? Ist es darauf berechnet worden? Haben Sie eine Erdbebenstatik oder einen dynamischen Festigkeitsnachweis für die Karosserie? Also zeige ich euch in diesem Webinar, wie ihr genau erkennen könnt, ob es was Vernünftiges ist oder nicht. Ihr müsst eigentlich nur um das Haus herumgehen und dann habt ihr schon die wichtigsten Indikatoren, ob es ein Haus ist, ob es ein Wohnwagen ist oder ob es eine Baracke ist. Tiny House nennen sie es alle. Also heißt die Unterzeile dieses Webinars: Erkenne Baufehler und Fusch bereits anhand von Fotos. So, und nun zurück zu dem netten Ehepaar, das mich motiviert hat, dieses Checkliste-Webinar zu entwickeln. Und selbstverständlich haben sie an diesem Webinar teilgenommen und keine Viertelstunde nach Beendigung des Webinars bekam ich eine E-Mail. Betreff: Kaufvertrag. Und es war der unterschriebene Kaufvertrag zu meinem preislichen Angebot angehängt. Also in aller Deutlichkeit, dieses Webinar ist natürlich für mich das Interessanteste und Spaßigste, weil ich natürlich richtig mal hart ins Gericht gehen kann mit dem, was in diesem Markt wirklich läuft. Und ich verspreche euch, es wird euch eiskalt über den Rücken rüberlaufen, wenn ihr seht, was da wirklich am Markt für ein Mist produziert wird. Nicht alle machen das, aber viele produzieren Fusch. Und da gilt es eben, dass man auch als Laie den Unterschied zwischen Fusch und professionellem Angebot unterscheiden lernen kann. So, und damit wären wir schon bei Webinar Nummer 7. Und dieses Webinar behandelt ein Thema, das bei fast allen gewerblichen Investitionen in Tiny House und nicht nur in Tiny House, sondern alle IAB-Investments komplett umgangen und einfach stillschweigend in die Ecke geworfen wird. Wovon spreche ich? Vom Exit. Was heißt das eigentlich? Ganz einfach, es wird in der Regel nur über das gesprochen, was während der Betriebsphase an Rendite kommt. Nur was ist, wenn ich das Ding jetzt ausbuchen will? Was ist es dann noch wert? Was bekomme ich am Ende noch raus? Komm, Hand aufs Herz, die steuerlichen Vorteile, die bei einem steueroptimierten Investment aufkommen, sind doch nicht nur einfach aus Spaß da, sie sind deswegen da, weil bewegliche Wirtschaftsgüter rasend schnell an Wert verlieren. Und wenn ihr 100.000 investiert, da interessiert es gar nicht so sehr, wie viel Rendite ihr macht. Wenn es am Ende nichts mehr wert ist, sind 100.000 weg. Nur weil ich die Verluste steuerlich geltend machen konnte, etwas anderes sind ja Abschreibungen nicht, und ich vielleicht ein paar Prozent Rendite gemacht habe, heißt das noch lange nicht, dass es unterm Strich sich auch wirklich rentiert hat. Obendrein kommt gerade bei Tiny Houses der nächste Fehler auf, dass man es mit klassischen massiven Immobilien verwechselt. Bei denen sagt man natürlich, das ist fürs Leben gebaut und das werde ich jetzt in meine Genossenschaft oder in die Stiftung bringen, damit meine Kinder und Kindeskinder die nächsten 500 Jahre davon auch noch was haben. Das macht aber bei Tiny Houses nicht unbedingt Sinn. Da stellt sich eher die Frage, wie ich das erfolglos oder erfolgreich ausbuche. Vielleicht kauft das ja einer aus meiner Verwandtschaft für kleines Geld. Und dann ist die Frage, was ich denn am Markt noch dafür bekomme. Also wollen wir wissen, wie wir ein gebrauchtes Tiny House erfolgreich am Markt platzieren. Also lautet die Überschrift des 7. und letzten Webinars Tiny House Zweitmarkt. Und da kommen wieder alle möglichen Unwägbarkeiten zum Vorschein. Jetzt gibt es natürlich einen Haufen Schrott am Markt und jeder versucht sein kleines Gartenhäuschen, seinen Bauwagen oder sonstige Müllhütte irgendwie mit dem Begriff Tiny House aufzuwerten. Auf einmal ist ja alles Tiny House, was weniger als 100 Quadratmeter hat und ein Dach hat. Das müsste vielleicht noch sein. Und da gibt es jetzt die übelsten Tricks. Das eine ist, wenn da schon der Hinweis kommt, winterfest. Mit diesem Begriff soll ja suggeriert werden, dass du Sommer wie Winter in dem Haus wohnen kannst. Wohnen vielleicht, zur Not, aber legal noch lange nicht. Den Begriff winterfest werdet ihr niemals bei baugenehmigungsfähigen Tiny Houses erleben. Ihr findet es nur bei billigen Wochenendhäuschen, mit denen irgendwie suggeriert werden soll, dass es legal sein könnte, was aber nicht ist. Fachleute frotzeln deshalb gerne und sagen, das Haus fällt auch im Winter nicht um. Ein anderes Beispiel, da steht dann Umstände halber nach wenigen Monaten zu verkaufen, also fast neuwertig. Der Laie vermutet sofort, oh, gar nicht so alt, das könnte ein Schnäppchen werden. Nein, wird's nicht. Fast immer steckt hinter diesem Umstände halber etwas ganz anderes. Da hat jemand schon naiv und blind irgendeine Hütte gekauft und hat dann irgendwann festgestellt, dass es ja gar nicht legal aufstellbar ist. Keine Bauunterlagen und außerdem habe ich gerade die Räumungsverfügung bekommen, weil ich es irgendwo wild aufgestellt habe und jetzt muss ich das nach ein paar Monaten irgendwie wieder loswerden. Oder ist irgendeine Do-it-yourself-Bastelbude, wo jemand erstmal vor sich hingebaut hat und überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, dass er eine Baugenehmigung benötigt. Jetzt haben wir aber ein professionelles, baugenehmigungsfähiges Energieeffizienzhaus. Und wir können ja auch nicht davon ausgehen, dass jeder potenzielle Käufer eines zweiten Markthauses, eines gebrauchten Tiny-Houses, auch wirklich versteht, was da los ist am Markt. Also müssen wir das Thema solide im Webinar behandeln, damit wir eine Chance haben, es wieder loszuwerden und das auch noch hochrentabel. So, und damit wären wir bei 7 Webinaren mit circa so 11 bis 12 Stunden, immer abhängig davon, wie viele Fragen ihr nebenbei noch stellt. Und diese Webinarreihe findet Monat für Monat einmal komplett statt. Also an 7 Nachmittagen, in der Regel um 17 Uhr startend, am Freitag fangen wir dann ein bisschen früher, schon um 14 Uhr an. Und so sammelt ihr dann Happen für Happen alle wichtigen Informationen für euer Investment. Also genau genommen ist es genau das Gegenteil von dem, was so manche andere in anderen Märkten anbietet. Du brauchst hier nur zu unterschreiben, da kannst du Steuern sparen. Das sind schon Trickargumente, wo ich sage, Vorsicht, da geht's schon wieder los. Ja, und damit wären wir schon wieder am Anfang dieser Podcast-Folge angekommen. Das Ergebnis heißt also, der Steuergestalter ist ein elementarer Fachmann, den man braucht. Aber die Produktanalyse ist ebenso entscheidend. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Sie sind eng miteinander verknüpft. Also nicht, dass wir uns missverstehen. Eng verknüpft heißt nicht, dass das Tiny House bei der Firma der Frau des Steuerberaters kaufen soll. Das ist die miese Untergrund-Trick-Version. Seid auch vorsichtig bei Steuerberatern, die euch erzählen wollen, da habe ich selbst investiert. Das heißt noch lange nicht, dass sie es auch kontrolliert und geprüft haben. Also Steuergestaltung und Produktanalyse gehören eng zusammen, aber sie haben getrennt zu bleiben. Dann dürft ihr davon ausgehen, dass es grundsätzlich sauber und seriös abläuft. Und ich bin mir sehr sicher, ihr habt jetzt bestimmt noch mindestens eine Frage, die wir klären müssen. Was kostet diese Webinar-Reihe? Und die Antwort ist ganz einfach. Sie kostet euch 12 Stunden eurer Zeit, diese Webinare zu absolvieren. Ansonsten ist sie absolut kostenlos. Nein, nicht umsonst, sie ist kostenlos. Und das ist jetzt nicht irgendein Sonderangebot, sondern diese Webinarreihe bleibt auf Dauer kostenlos. Das hat übrigens einen gesetzlichen Hintergrund. Nun habe ich ja 30 Jahre Erfahrung im Aus- und Weiterbildungsbereich bis hin zu Hochschulgründung. Und das gefährliche Thema ist die Verquickung zwischen Internet und Weiterbildung. Sobald ich anfange, über das Internet Online-Webinare oder Seminare anzubieten, unterliege ich dem Fernunterrichtsgesetz. Und damit muss ich meine Fernlehrgänge gesetzlich genehmigen lassen. Tue ich das nicht und ich biete trotzdem kostenpflichtige Weiterbildung über das Internet an, dann laufe ich Gefahr, dass meine Verträge nichtig sind. So, und den Ärger zu erleben, dass ein Kunde dann sagt, also pass mal auf, ich hole mir jetzt einen Anwalt und hole mir meine Kohle zurück, das will ich nicht eingehen. Ja, ich weiß, jetzt werdet ihr wieder sagen, was ist das für ein blödsinniges Gesetz? Seit Jahrzehnten leben wir im Internetzeitalter und haben wir solche veralteten Mistgesetze in Deutschland. Wie tief wollen wir uns noch nach hinten in die Steinzeit zurückbomben? Ihr habt natürlich recht, aber einerseits ernährt es ein paar hundert Beamte und das sind auch ein paar leitende Positionen. Da kann auch mal ein abgehalfterter Politiker hingeschoben werden. Also bitte melde sich mal der Zuhörer meines Podcasts, der jetzt glaubt, dass unsere Politiker tatsächlich auch mal Bürokratieabbau hinbekommen. Viel Spaß! Also werden auch künftig kostenpflichtige Online-Kurse unter das Fernunterrichtsgesetz fallen. Okay, also könnt ihr euch auch online, auch wieder kostenlos, einfach in die Webinare einbuchen. Dafür geht ihr einfach mal auf den Link www.webinare.rth.sh. Also am Ende nicht DE, sondern SH, weil ich ja ein schleswig-holsteinisches Unternehmen habe. Und nein, Schleswig-Holstein hat keine eigene Top-Level-Domain, das ist in Wahrheit für St. Helena, aber das sehen wir nicht so verkniffen. Also wer es jetzt nicht mitgeschrieben hat, ich habe es natürlich auch nochmal in den Shownotes hinterlegt und da bucht ihr einfach die Webinare durch und ich verspreche euch, ihr werdet Spaß haben. Das ist dann noch eine andere Qualität, als hier und da mal einen Podcast zu hören. Ja, und wer mich eben live erleben will, der muss in meine Webinare kommen. Und darüber gibt es dann immer noch die Sahnehäubchen. Erst die Webinare und dann die zweitägigen Seminare von Niklas Bienhölz und mir höchstpersönlich. Und dann setzen wir uns abends zu einem schönen Rotwein zusammen und sprechen über die ganz, ganz feinen Dinge. Also Podcast zum Anteasern, Webinare zum Umsetzen und Seminare zum letzten Feinschliff. Und unabhängig von der Webinarreihe, vergesst bitte nicht in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen zu drücken, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Podcast-Folge hochlade. Und das passiert ja nun mittlerweile im 5. Jahr jeden 2. Montag und bis es wieder soweit ist, verbleibe ich wie immer euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.